Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Mein Gast heute ist Professor Birgit Terjung, Chefärztin, Vorstandsmitglied für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der DGVS. Und heute geht's um ein Thema, mit dem wir uns alle tagtäglich beschäftigen. Und ich weiß, Birgit, du auch insbesondere. Es geht um das Thema Ernährung. Herzlich willkommen, liebe Birgit.
Ja, liebe Petra, ich freue mich sehr, über dieses spannende Thema mit dir zu diskutieren.
Ich auch, und ich habe auch richtig Lust dazu, schon seit unserem Frühstück heute Morgen. Ich habe natürlich auf deinen Teller geguckt. Vielleicht verrätst du uns einmal, was du heute Morgen gefrühstückt hast und warum du das getan hast.
Ja, liebe Petra, das ist ja schon mal ein super Einstieg jetzt hier. Ja, wir saßen ja zusammen am Frühstück. Du musst auch gleich verraten, was du gefrühstückt hast.
Ja, ich verrate das auch.
Okay. Also mein Frühstück bestand aus Obst, klein geschnittenem Obst im Hotel, und Quark dazu und Haferflocken ohne Zuckerzusatz. Das ist immer ganz schwierig im Hotel zu finden ohne Zuckerzusatz.
Okay.
Und dann ein Vollkornbrot mit ein bisschen Käse. Und Tomaten.
Okay.
Und ein Kaffee.
Okay. Und jetzt sage ich, was ich gefrühstückt habe. Dann machst du eine kurze Analyse, wo die Vor- und Nachteile liegen. Ich habe mich auch für eine Scheibe Wassermelone entschieden und hatte auch ein Vollkornbrot, allerdings mit Butter und Pflaumenmus. Ich bin leider immer sehr süß unterwegs morgens. Und einen Milchkaffee. Und ich glaube, das war's heute Morgen tatsächlich.
Das klingt doch schon ganz gut. Du hast ja Gott sei Dank nicht das helle Brötchen genommen. Das wäre ja schon ein bisschen ungünstiger gewesen. Aber das Vollkornbrot war doch super.
Okay.
Und man muss auch den Tag ein bisschen süß starten.
Das ist
erlaubt. Aber ich habe mich da, als ich das gesehen habe, ich dachte mir, ich muss ja durch den Tag kommen. Wie hast du das geschafft mit diesen wenigen Kalorien?
Ja, habe ich nicht geschafft. Ich bin natürlich hier angekommen. Wir sind auf dem Kongress, das können wir vielleicht dazu sagen, wo wir gerade aufnehmen. Und bin als erstes mal in den Teamraum gegangen und habe einen Schokoriegel gegessen, um das Kaloriendefizit von morgens auszugleichen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, den du gleich uns nochmal erläutern wirst, warum man das vermeiden sollte und auch wie man das vermeiden kann. Vielleicht zuerst, wie viel Nahrung nehmen wir denn in unserem Leben so auf? Und vielleicht leitet sich daraus dann auch ab, warum gesunde Ernährung für uns so wichtig ist.
Ja, wir nehmen unglaublich viel an Nahrung in unserem Leben auf. Also wenn wir, gehen wir mal davon aus, wir leben 80 Jahre plus, dann nehmen wir ungefähr täglich 1 Kilogramm Nahrungsmittel zu uns. Das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, ob wir viel Obst und Gemüse essen, dann ist es ein bisschen mehr und sollten idealerweise mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit zu uns nehmen. Ich denke, da wird jetzt der eine oder andere zurückzucken und sagen, oh Gott, was habe ich heute getrunken? Aber das wäre mal so. Und wenn wir das alles summieren würden, wenn es denn so wäre, dann nehmen wir in unserem Leben 25 Tonnen Nahrung auf, wenn wir 80 werden, und etwa 40.000 Liter Flüssigkeit, die durch unseren Magen-Darm-Trakt, und das wissen wir ja, da muss ja alles durch verdaut werden.
Muss. Okay, da habe ich jetzt schon so eine Grafik vor Augen, wie man das in Wassercontainern und Tonnen von Essen darstellt. Das ist wirklich viel. Warum ist denn das so wichtig, dass wir uns gesund ernähren?
Es ist ganz wichtig, dass wir eben eine ausgewogene Ernährung mit Nährstoffen, also gut verteilten Nährstoffen, Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten uns zu uns nehmen. Und wir alle wissen ja, dass es durchaus einige Erkrankungen gibt, die ernährungsbedingt vermehrt aufzutreten scheinen. Zumindest hat man da Assoziationen bemerkt. Klassisches Beispiel ist immer das rote Fleisch, wo man vermutet, dass da ein erhöhtes Darmkrebsrisiko resultieren könnte. Und wenn wir das jetzt weiterdenken, Darmgesundheit, so haben wir, würde ich es ja auch nennen, beginnt auf dem Teller. Das heißt, wenn wir uns nicht gesund ernähren, haben wir ein erhöhtes Risiko für möglicherweise ernährungsbedingte Erkrankungen. Da den Punkt würde ich gerne später nochmal machen, dass wir das ja immer nur als Assoziationsstudien wissen und das nicht keine Interventionsstudien sind. Aber
das können wir auf jeden Fall gerne machen. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch bei einem bestimmten Thema drauf. Was ist gesunde Ernährung? Wäre für mich jetzt die nächste Frage. Natürlich werden wir alle ja medial bespielt mit der Frage, wie sollen wir uns ernähren? Wir sind eine wissenschaftliche Fachgesellschaft. Gibt es denn auch eine wissenschaftliche Definition, was gesunde Ernährung ist?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die du mir heute im Podcast stellen wirst, Petra. Denn gesunde Ernährung ist eigentlich kein geschützter Begriff. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat definiert als gesunde Ernährung eine ausgewogene, pflanzenbasierte und sehr ballaststoffreiche Ernährung, die einen hohen Anteil an dem entsprechenden Obst und Gemüse haben sollte. Die berühmten Samen, Saaten und Hülsenfrüchte spielen eine wichtige Rolle und Nüsse und vor allen Dingen eben auch gesunde Öle. Da zählen eben das Leinöl dazu, das Rapsöl, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind. Und das Ganze, um es ein bisschen griffig zu machen, wird ja als mediterrane Kost bezeichnet. Und wenn wir es richtig grün haben, also wenn wir uns überwiegend von Obst und Gemüse, ganz, ganz wenig Fleisch und Fisch ernähren, dann haben wir eine grüne mediterrane Kost.
Eine grüne mediterrane Kost.
Ja, das ist der neue Begriff auch in vielen Studien, die jetzt gerade, es gibt Mediterranean und Green Mediterranean Diet.
Und bedeutet aber jetzt nicht komplett vegetarisch, sondern einfach nur prozentual viel grünes Gemüse.
Genau, wer die DGE-Empfehlungen, die letztes Jahr herausgekommen sind, ein bisschen verfolgt hat, hat voller Schrecken festgestellt, also all die unter uns, die Karnivoren sind, die sehr gerne Fleisch essen, stellte fest, wow, da stehen nur noch 200 Gramm Fleisch pro Woche, nicht pro Tag, da zählt auch die Wurst dazu, einmal pro Woche Fisch. Und als die Empfehlung gerade rauskam bei Osterzeit, da sollte man dann nur noch 1 bis 2 Eier pro Woche essen. Das hat sicherlich Gesundheitsaspekte, ernährungsphysiologische Aspekte, aber auch ganz wesentlich Nachhaltigkeitsaspekte. Also ein bisschen höher darf es schon sein.
Und kannst du vielleicht dann nochmal schildern, auch so aus der gastroenterologischen Perspektive, was diese mediterrane Ernährung mit uns macht? Was verändert das in meinem Körper?
Die Betonung liegt ja dort auf pflanzenbasiert und wenig tierische Eiweiße, wenig gesättigte Fettsäuren. Das macht, hat einen erheblichen Einfluss auf unser Mikrobiom oder das Metabolom und führt dann zu entsprechenden Veränderungen der Darmflora. Man kann sogar so weit gehen, dass es bestimmte sogenannte Enterotypen, wurden 2010 mal definiert, Enterotypen für die, die mehr Fleisch essen, Enterotyp 1, dann haben die bestimmte prädominante Bakterien, wenn wir nur vegetarisch leben, sind andere Bakterien dominant. Und da ranken sich im Moment viele Diskussionen drum, was ist denn jetzt wirklich gesund?
Jetzt hast du relativ konkret geschildert, was die DGE als gesunde Nahrungsmittel definiert. Jetzt stehe ich im Supermarkt und da gibt es ganz viele Nussriegel oder Obstangebote. Und da möchte ich gerne jetzt kommen zum Thema hochverarbeitete Lebensmittel. Also die Produkte, die du genannt hast, sind in der Reinform gesund, aber wir stoßen halt in unserem alltäglichen Leben immer auf die Problematik, dass wir die in Form von hochverarbeiteten Lebensmitteln zu uns nehmen. Das ist wahrscheinlich auch ein Phänomen unserer Zeit. Zeitknappheit, Convenient Food, es ist auch irgendwie stylisch vielleicht, manchmal neue Produkte auszuprobieren. Die Werbung ist natürlich super erfinderisch. Was genau sind hochverarbeitete Lebensmittel oder hochprozessierte Lebensmittel? Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, woran erkenne ich die?
Also ich glaube, wenn du in den Supermarkt gehst, wird dann an keinem deiner Lebensmittel, für die du dich interessierst, also der Nussriegel haben wir wieder, wird dran stehen, dass der hochverarbeitet ist. Hochverarbeitet ist vielleicht auch gar nicht so ganz klar definiert, dass ich es auf dem Lebensmittel erkennen kann. Wenn man es jetzt einfach mal von der Entstehung betrachtet, sind das industriell hergestellte Lebensmittel, wo einfach die Nährstoffe primär erstmal stark verarbeitet worden sind durch verschiedene Prozesse. Sie erhitzt worden sind, ob es geräuchert worden ist, ob es gepökelt oder auch mariniert worden ist. Und wenn man sich diese, bleiben wir bei deinem Nussriegel, da würdest du sehen, naja, da sind Fette drin, da ist relativ viel Zucker drin und Eiweiße. Und dann würdest du sehen, da sind noch ganz viele weitere Zutaten angegeben. Und das zeichnet eben auch die hochverarbeiteten Lebensmittel aus, dass da häufig sehr hohe Zuckeranteile, viel Salz oder auch eben auch gesättigte Fette drin sind. Da musst du aber sehr aktiv auf dein, ich bleibe mir beim Nussriegel, drauf schauen, was da eben an E-Stoffen und an anderen Stoffen noch drin steckt, weil es ist nicht draußen einfach so zu erkennen, dass der Riegel hochverarbeitet ist. Wir haben umgekehrt die Möglichkeit, dass manche Nahrungsmittel gekennzeichnet sind als gesunde. Wir haben einen Nutri-Score, den wir häufig einsetzen. Dieser Nutri-Score ist aber ehrlicherweise eine freiwillige Verpflichtung der Lebensmittelhersteller, dass sie das kennzeichnen, wie gut die Nährstoffe sind, die da drin enthalten sind. Also A ist ein vermeintlich gesundes Nahrungsmittel und E ist dann ein nicht gesundes Nahrungsmittel. Und das wird aber von den Lebensmittelherstellern nach dann einem bestimmten wissenschaftlichen Algorithmus bestimmt. Das heißt, wir haben dann einen Blick auf die Nährstoffe. Aber wenn wir jetzt auf die hochprozessierten Nahrungsmittel kommen, hilft uns das nicht, weil da geht es nicht um Nährstoffe primär, sondern darum geht es um den Verarbeitungsgrad. Und dann kommt eine zweite Klassifikation in den Blick. Das ist die sogenannte NOVA-Klassifikation, die 2010 entwickelt worden ist in Brasilien und seit Jahren immer ja leichte Anpassungen erfährt. Und da geht es um den Verarbeitungsgrad. Rein um den Verarbeitungsgrad und nicht primär sind da jetzt auch Nährstoffe enthalten. Es gibt durchaus Nahrungsmittel, die Aldenova-Klassifikation 4, das ist der höchst verarbeitetste Grad. Mhm. Eins ist, wenn das, ja, dass der Nährstoff einfach dort unverarbeitet enthalten mhm. ist. Also wenn wir eine Nova-Klassifikation 4 haben, mhm. dann gilt das erstmal als sehr stark verarbeitet. Mhm. Und da könnten wir jetzt ein paar Beispiele nennen, wie immer im Leben, dass mhm. das irgendwie nicht so ganz passt. Du merkst schon meine Kritik daran, ja. dass das ein großer Diskussionspunkt im Moment ist.
Ja, okay. Also ich habe den Nutri-Score und mhm. meinetwegen, da ist ein Grün auf der Packung mhm. und ich habe dann den Nova-Score und da ist eine 4 und dann habe ich einen Konflikt und bin vielleicht gar nicht gut mit dem Grün, was ich mir da gerade
genau, kaufe. Genau, also mit deinem Grün, was mhm. du dir da überlegt hast, mhm. sind super Nährstoffe drin, mhm. aber dann sagt Nova, dass die hochverarbeitet sind mhm. und dann glaubt man, dass es automatisch jetzt ein ungesundes Lebensmittel mhm. ist, weil unverarbeitet gilt ja meistens als ungesund. Mhm. Wenn du jetzt aber schauen würdest.
Ah, okay, so rum ist es, ja, verstanden.
Genau, mhm. und mhm. wenn du jetzt schauen würdest, du hast ein Lebensmittel, was überwiegend aus pflanzenbasierten mhm. Nährstoffen besteht. Mhm. Also nehmen wir mal das Wort vegan jetzt in den mhm. Mund oder ein Milchersatzprodukt, eine mhm. Mandelmilch beispielsweise, dann mhm. würde man sagen, naja, die ist sehr hoch verarbeitet, mhm. aber sie hat eigentlich mhm. wertvolle Nährstoffe in sich und kommt mhm. dann automatisch in den Bereich ungünstiges Lebensmittel. Und okay. da ist relativ viel Definitionsbedarf und da ranken mhm. sich im Moment auch viele ja, Tagungen drumherum, mhm. Publikationen und da mhm. haben wir ein ganz großes definitorisches Problem aktuell.
Und jetzt weiß ich ja, dass der Nutri-Score leider nicht verpflichtend ist. Das war mhm. ja eine große Diskussion unter Julia Klöckner, die wir jetzt mhm. auch wieder im Bundestag begrüßen dürfen. Und da wurde es einfach nicht durchgesetzt. Es ist eine freiwillige Aktion der Industrie. Wie ist das bei dem Nova-Score? Muss der abgedruckt werden?
Der Nova-Score muss überhaupt nicht abgedruckt werden. Okay. Das heißt, und das ist, glaube ich, das Kernproblem einer Sache. Wir orientieren uns eben farbgerecht. So sind wir mhm. auch so ein bisschen orientiert. Grün mhm. ist super, rot ist schlecht. Der Nova-Score, den finden wir auf den Nahrungsmitteln mhm. nicht, sondern mhm. das ist mehr eine mhm. Klassifikation, die man, wenn man zum Beispiel ein Nahrungsmittel eingibt im Internet, kann man da eine Klassifikation zu finden. Mhm. Aber wenn ich und jetzt kommen wir wieder zu deinem Nussriegel stehen. Genau. Da würdest du nicht die Nova-Klassifikation 4 mhm. finden, was mhm. ich jetzt mal annehmen würde bei mhm. dem Nussriegel, den ich mir jetzt gerade so vorstelle, mhm. weil da überhaupt keine Verpflichtung besteht, dass das auf der Packung gekennzeichnet werden muss. Und damit sind wir eigentlich beim Verbraucher. Der Verbraucher möchte sich vielleicht gesund ernähren, mhm. aber er hat eigentlich keine Chance. Mhm. Denn es gibt eine eigentlich spannende europäische Studie, die gezeigt hat, unter einer Vielzahl von Befragten, die alle eigentlich wussten, dass hochverarbeitete Nahrungsmittel ungünstig sind. Mhm. Die haben gesagt, na klar, das ist uns total klar. Und wenn man dann auf den Teller oder in den Einkaufswagen geguckt hat, dann waren bis zu 50% da Lebensmittel drin, die hochverarbeitet mhm. waren. Mhm. Also da gibt's einfach mhm. vielleicht ein Wissensproblem, aber es ist auch auf jeden Fall ein Labeling-Problem. Mhm. Wir finden es auf den Packungen nicht und da besteht bislang eben keinerlei Kennzeichnungspflicht.
Jetzt hast du mir ja im Vorfeld schon so ein bisschen so einen Tipp verraten, dass ich dann mal auf die Zutatenliste gucken soll. Mhm. Und je länger die Zutatenliste, desto mehr schreit das nach Hochverarbeitung. Kann ich das so ein bisschen als Verbraucher, so als Maßersatz für den Nova-Score nehmen, die Zutatenliste?
Das ist so ganz grob. Also wenn man mhm. sich wirklich, man braucht ja jetzt irgendwie ein Konstrukt, wie man ja
im Alltag
ne? genau, wie du mhm. jetzt vielleicht morgen mhm. einkaufen gehst. Ja, genau. Und wenn ich da drauf stehe, da sind wirklich mehr als mhm. 5 Zutaten angegeben. So ist so ein kleiner Trick, mhm. dann ist es mit Sicherheit ein hochverarbeitetes Nahrungsmittel, dass man da gucken kann. Und da sind so, ne, Klassiker sind eben Kekse, Feinbackwaren, mhm. Wurst, das ist mhm. sehr hochverarbeitet und die berühmten Softdrinks, da ist mhm. auch relativ viel oft mhm. dran.
Du hast mich ganz toll mit Daten versorgt im Vorfeld, das war richtig spannend zu lesen und du hattest mir vor allem eine Liste geschickt, was die Top 6 hochverarbeiteten Lebensmittel in der EU sind. Und ganz oben stand etwas, was ich sehr liebe, das sind die Feinbackwaren. Und mhm. beim Feinbackwaren, da gehe ich ja zum Bäcker und dann bestelle ich mir keine Anaspirno-Schokolade oder sonst was. Und da habe ich ja gar nichts. Da habe ich weder Nutri-Score noch eine Zutatenliste. Das kaufe ich ja irgendwie blind. Wahrscheinlich ist das auch deswegen, liebe ich das so, weil ich noch nie eine Verpackung dazu gesehen habe. Was kannst du das sagen? Also das hat mich sehr erschrocken, muss ich sagen.
Also ich glaube, bei deinem Bäcker kannst du dich jetzt erstmal ein bisschen wieder entspannt okay. zurücklegen. Mhm. Zum einen muss er ja auch die Zutaten ausweisen, die er da verkauft. Da kannst du nachfragen, dass er dir das ja. sagt. Aber du hast, wenn du zu deinem Bäcker gehst, schon mal ein Problem nicht, dass die Ware nämlich verpackt ist. Das ist im Übrigen auch noch ein Teil von der Nova-Klassifikation, dass es sich um verpackte Lebensmittel heißt. Das heißt, nochmal anders gesagt, wenn du im Supermarkt ein verpacktes Vollkornbrot kaufst, dann ist es mhm. automatisch eine schlechte Nova-Klassifikation. Also ist es nicht verpackt, dann ist es etwas besser. Man geht davon aus, dass auch aus der Verpackung, also aus dem Plastik unter Umständen toxische oder schädliche Stoffe austreten können. Das heißt also, du kannst zu deinem Bäcker gehen, also kaufst lieber bei deinem Bäcker dein Croissant und nimmst es jetzt nicht aus dem Supermarkt aus einer Verpackung, dann ist es definitiv schon besser. Mhm. Aber es werden sicherlich auch ein paar Zutaten drin sein, die in den Richtung hochverarbeitet gehen. Aber da würde ich einfach mal deinen Bäcker fragen. Der würde das dir sicherlich dann ausweisen und sagen, was da drin ist. Denn ein anderes Thema bei hochverarbeiteten Lebensmitteln ist ja, die sind ja so konstruiert, dass sie wunderbar schmackhaft sind. Dass sie so richtig an der Zunge runtergehen im Gaumen und möchte eigentlich immer mehr davon essen. Und das ist genau das Problem, dass der Sättigungseffekt wesentlich später einsetzt, als wenn du jetzt Obst und Gemüse isst. Das heißt, und damit nimmt man in kurzer Zeit durch weniger Kauen hohe Mengen an Kalorien auf.
Jetzt vielleicht noch, dann sind wir gleich beim nächsten Thema, auch beim Bäcker. Es ist nicht verpackt. Gut, das ist gut. Aber neben der Hochverarbeitung, was macht dann das Croissant so fluffig? Da sind wir vielleicht beim Thema Emulgatoren. Welche Rolle spielen Emulgatoren? Wie kann ich mich da orientieren?
Also Emulgatoren oder all die Zusatzstoffe, die wir haben, spielen ja wirklich eine große Rolle in eben ja auch diesen sehr schmackhaften Nahrungsmitteln. Also Emulgatoren zum Beispiel, etwas ganz viel, was sind die Carrageene, die, wenn du jetzt mal ein bisschen schauen würdest, was du vielleicht in deinen Wagen gepackt hast oder was du auch zu Hause hast, das sind Zusätze, die letztlich dazu benutzt werden, dass zwei verschiedene Flüssigkeiten, die eigentlich nicht mischbar sind, so wie Öl und Wasser, mischbar werden und dass da eine feine Konsistenz entsteht, eben Emulsion. Und die findest du, und das finde ich sehr erschreckend, in ganz, ganz vielen Nahrungsmitteln. Du findest sie natürlich in Sahne, damit die schön rahmig ist. Die findest du aber auch in Puddingpulver, in alles, was man so zum Backen nimmt, Marmelade und in Frischkäse. War ich total entsetzt, dass Frischkäse Emulgatoren sind. Die mag ich nämlich sehr gerne. Und etwas, die Säuglingsnahrung, ich glaube, da müssen wir noch mal ganz kurz drüber reden. Über Babynahrung sind auch jedenfalls manchmal Emulgatoren drin. Und das führt natürlich zu einer riesigen Verunsicherung bei den Müttern. Kann ich überhaupt Säuglingsnahrung den Säuglingen geben? Und das ist etwas, wo man sicherlich auch gegenwirken muss. Es gibt durchaus auch Nahrung, die da günstiger sind. Und wenn man so Gläschen kauft, wenn die aus guten Nährstoffen hergestellt sind, dann ist man da nicht gleich in der hochverarbeiteten Situation.
Okay. Wir haben jetzt viel geredet, wir mögen die alle nicht und eigentlich wollen wir die auch gar nicht kaufen. Und dann kaufen wir sie doch ganz oft, weil uns gar nicht klar ist, wie die Industrie uns da so ein bisschen auch was Schönes vorgaukelt. Aber jetzt erklär nochmal, was passiert denn mit meinem Körper? Was ist der Unterschied? Ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn mir abends irgendwie den Fisch mit Kartoffelgratin und einem frischen Salat selbst oder ich kaufe das irgendwie, Salat ist jetzt blöd, oder dann nehmen wir mal ein Gemüse oder ich nehme es aus der Tiefkultur und bereite mir das zu Hause vor. Was ist der Unterschied?
Also das eine ist erstmal die Zubereitung, dass eben all diese wunderbaren Stoffe, die wir gerade diskutiert haben, da drin sind. Das heißt, du hast einfach ein sehr schmackhaftes Essen, was während du auf der anderen Seite ist ja natürlich zu Hause mühsam vorbereiten musst, du stehst da, schnippelst und so weiter. Aber das sind ja nicht die Punkte, auf die es ankommt, sondern wir haben eben über diese Zusatzstoffe, über die Hochverarbeitung, die wir haben, haben wir ja auch eine Wirkung im Körper. Es ist ja nicht nur, dass wir sagen, das ist jetzt schick oder ist nicht schick, sondern diese Zusatzstoffe, wenn man mal dabei bleibt, haben durchaus eine nachgewiesene proinflammatorische Wirkung auf die Darmflora. Das heißt, sie wirken auf die Zusammensetzung der Darmflora. Es kommen dann eben Bakterien vorherrschend, die eher proentzündlich wirken. Sie wirken auf die Mucinschicht. Das heißt, wir kommen zu dem Thema des sogenannten Leaky Gut und wir haben Veränderungen im Beta-Defensin-Expression, das heißt, wir haben wirklich nicht mehr so eine ganz solide Schutzschicht auf unserer Darmschleimhaut und darüber kann es eben auch zu proinflammatorischen Veränderungen kommen und dann sind wir bei dem Thema, was wir ja alle so lieben, Mikrobiom, Metabolom und die Wirkungen nicht nur auf unseren Verdauungstrakt, sondern auch die Wirkung, die Fernwirkung auf Herz, Leber, Hirn und dann sind wir bei den sekundären Krankheiten, die entstehen können, das heißt, bei kardiovaskulären Erkrankungen, Diabetes mellitus, das sind Erkrankungen, die eigentlich schon ganz gut nachgewiesen worden sind, dass sie im Kontext stehen, aber auch zunehmend im Interesse Erkrankungen mehr aus unserem Fachgebiet, also entzündliche Darmerkrankungen, hier vor allen Dingen der Morbus Crohn und auch die Krebserkrankungen.
Jetzt hast du ja einmal eine physiologische, gute Beschreibung gegeben. Wir haben am Anfang ganz initial von den Assoziationsstudien gesprochen, die jetzt hier gerade auch eine große Rolle spielen. Gibt es denn auch was Vergleichendes? Gibt es auch härtere Daten zu dem Unterschied frische Ernährung, frisch zubereitet und hochprozessiert?
Es gibt schon wenige Interventionsstudien, die, glaube ich, einfach das härteste Maß sein müssen, um da wirklich ein bisschen Licht in den Tunnel zu bringen. Mir fällt da eine Studie aus 2019 ein, die ich persönlich ganz gut fand. Es war eine kleine Gruppe von Teilnehmern, die quasi unter Laborbedingungen gelebt haben und die haben eine Mahlzeiten standardmäßig zubereitet bekommen, die gleiche Kalorien, gleiche Nährstoffzusammensetzung hatten. Nur bei dem einen waren das eben frische Nährstoffe und bei dem anderen waren es hochverarbeitet. Mhm. Und das haben diese Teilnehmer jeweils gegessen. Und dann im Crossover-Design haben sie nach 2 Wochen die andere Zubereitungsart gegessen. Mhm. Und das war sehr frappant. Diejenigen, die hochverarbeiteten Nahrungsmittel gegessen haben, haben viel schneller gegessen, haben pro Minute viel mehr Kalorien zu sich genommen. Mhm. Darüber, weil sie noch nicht so schnell satt waren, weil das Sättigungsgefühl noch nicht eingetreten ist, haben sie einfach mehr gegessen und haben in diesen 14 Tagen, man hört da Staune, 1 Kilo zugenommen und die anderen haben abgenommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau der Effekt, den wir auch im Alltag bemerken, dass wir einfach dann viel schneller, viel mehr essen und das auch eigentlich der Tipp und Trick ist, wie man sich gesund ernährt und da komischerweise dann auch noch drunter abnimmt.
Mhm. Jetzt würde ich gerne, also du hast mir jetzt ein bisschen den Appetit verdorben. Heute Abend werden wir auf eine Abschlussveranstaltung gehen hier zur Visceralmedizin 2025 und wir werden wahrscheinlich ein Buffet bekommen und da gibt es jetzt keine Verpackung natürlich, aber auch keine Beschreibung und keine Möglichkeit. Was empfiehlst du mir? Wie soll ich mich heute Abend gesund ernähren?
Einfach genießen. Und die kleinen Sünden sind ja auch nur, ich meine, man kann ja nicht immer nur gesund leben, aber du guckst mal, ob du da vielleicht einen Salat findest, einen grünen Salat mit ein bisschen Gemüse drin. Du guckst, ob du ein dunkles Brot dazu findest. Du guckst, ob du einen Salat findest, den du noch identifizieren kannst als solchen. Du kannst auch ein Stückchen Fleisch essen, wenn du das magst. Und ich gucke vor allen Dingen nicht auf deinen Teller.
Okay. Ich stehe hinter dir in der Schlange heute
und
Abend.
Ganz ehrlich, mich fragen ja immer auch alle, ja, isst du denn den ganzen Tag so gesund? Natürlich nicht. Aber ich glaube, das Bewusstsein, was wir da kaufen, was wir zu uns nehmen, ist das Entscheidende. Ja. Und dass es einfach im Kopf ein Bewusstsein besteht, dass wir einfach die Nahrungsmittel zuordnen können und einfach über diese Zusammenhänge Bescheid wissen.
Jetzt haben wir so wirklich, du hast das super plastisch geschrieben, was so, wie ist der Alltag, wie gehe ich im Alltag mit Nahrungsmitteln um? Aber wir machen das hier nicht nur so zum Selbstzweck, um uns beiden oder mir jetzt eine gute Einkaufsstrategie zu geben. Wenn das Hörerinnen und Hörern so geht, dann ist das natürlich ein super Effekt. Aber wir sind ja als Fachgesellschaft vor allem bei dem Thema Darmgesundheit und das Motto, das hast du ja selbst aufgerufen, auch in deiner Funktion als Pressesprecherin der DGVS, Darmgesundheit beginnt auf dem Teller. Um das alles, was wir jetzt so gerade geschildert haben, diesen Lebensmittelalltag, um den so umzusetzen, was glaubst du, was sind so die Forderungen, was ist deine Idee für die DGVS, was brauchen wir?
Wir müssen es immer wieder transparent an den Einzelnen heranbringen. Also was ist gesunde Ernährung? Wir sollten uns darüber im Klaren sein und uns in diesem Dschungel lernen zu bewegen. Das heißt, wir müssen aufklären, aufklären, aufklären. Wir brauchen Kampagnen und nicht einfach nur sagen, gesunde Ernährung und die Einzelnen damit alleine stehen lassen, sondern wir müssen über diese Aufklärung, dieses Wissen, und das war ja auch eine Anregung oder ein Bestreben der vormaligen Ampelregierung, das fand ich super, dass sie das eigentlich auf ihrer Agenda hatten, dass sie gesundes Essen für jedermann überall verfügbar machen wollten, sprich also in die Kitas, in die Schulen gegangen sind und dort den Einzelnen klar gemacht haben, zumindest die Ambitionen dort bestanden, was ist gesundes Essen und dass die Kinder das gelernt haben. Und das sind unsere besten Multiplikatoren für das Essen, denn die Kinder von heute, die sich falsch ernähren, sind unsere Patienten von morgen. Mhm. Das ist aus meiner Sicht auch ein Stück weit eine Selbstverantwortung an uns selber. Wir können das immer nicht nur wegdelegieren, dass uns andere sagen sollen, was wir essen, sondern wir brauchen auch ein Stück weit selber unsere Initiative.
Mhm. Wenn wir uns in den Fokus nehmen, wir als Ärzte und Ärzte im täglichen Leben, was glaubst du, was brauchen wir? Welches Rüstzeug brauchen wir? Was ist unsere Verantwortung?
Unsere Verantwortung ist, dass wir uns ausbilden, dass wir uns mit Ernährung auseinandersetzen, im Alltag ausbilden. Wir müssen idealerweise uns mit dem Thema der Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin beschäftigen. Wir haben noch viel zu wenig Ernährungsmediziner in Deutschland. Und damit haben wir ja die Kompetenz erworben, überzeugend auch die Themen den Einzelnen beraten und empfehlen zu können.
Jetzt haben wir heute sozusagen über den gesunden oder mehr oder weniger gesunden Menschen gesprochen und wir haben beschrieben, wie kann man sich gesund ernähren, was ist gesunde Ernährung. Das ist etwas, was wir als Ärztinnen, Ärzte in der Gastroenterologie vermitteln müssen. Dazu brauchen wir ein Rüstzeug. Ich möchte gerne enden damit, dass das natürlich so, nur so ein Auftakt heute ist. Das ist natürlich einmal das Tägliche, Aber es gibt natürlich auch gerade bei uns dann den nächsten Step, die Patienten, die bereits betroffen sind, die Krankheiten haben, die vielleicht mangelernährt sind. Und ich glaube, das ist einfach dann die nächste Ebene, die wir in dieser, wir werden hier eine kleine Reihe draus machen, die wir hier im Podcast auch weiter besprechen werden. Erstmal, Birgit, bis zu diesem Punkt herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs Einkaufen nächste Woche. Aber vielleicht, ich würde dir gerne das letzte Wort lassen. Was ist so ein bisschen der Appell vielleicht?
Ja, Petra, total super. Vielen Dank, dass du das Thema auch aufgegriffen hast und dass du es weiterträgst. Ich weiß ja, dass du sehr aktiv in den Leitlinien in der Gesellschaft bist und das ist der Auftrag, den wir mitnehmen müssen. Es ist ja in vielen Leitlinien schon hinterlegt. Das sehe ich eigentlich als Kernaufgabe, auch dass wir es wissenschaftlich fundiert dann auch den Kolleginnen und Kollegen mitgeben können. Ich selber denke, man soll das verinnerlichen. Man soll gesunde Ernährung nicht als eine Therapie betrachten, sondern dass es etwas ist, was selbstverständlich ist, was man lebt und was man sich nicht anerziehen muss. Wenn wir das vermitteln können, das wäre mir schon ganz wichtig. Es gibt natürlich viele, viele Themen, die wir gerne in die Politik tragen würden oder so weiter. Aber wenn wir uns selber anfangen und uns wirklich mal anschauen, was wir uns da in den Einkaufskorb legen, dann sind wir schon die ersten Vorbilder für unsere Familien, für unsere Patienten, wenn wir es rübertragen können. Und das wäre vielleicht mein Wunsch zum Abschluss.
Ja, ein perfektes Schlusswort. Herzlichen Dank. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Kommentieren Sie gerne. Ich glaube, das ist ein Thema, da kann man wirklich noch viel zu sagen. Und wir sind auch auf Ideen gespannt. Bleiben Sie dran. Wir hören uns wieder, gerade auch zu diesem Thema. Und bis bald.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.